Herzlich willkommen zum Blicksport Podcast. Diese Woche mit dem Michi Wegmann, Fußballexperte vom Blick. Natürlich bei uns, der Emanuel Gysi hat sich zurückgezogen, braucht 3 Wochen Pause. Ist irgendwo in der Südsee wahrscheinlich oder in Nordamerika, eher bei ihm Nordamerika. Grosser Sportfan. Der Michi Wegmann, herzlich willkommen, Michi.
Danke, Dino, freut mich.
Und das wird lustig. Wir haben ein grosses Fußballthema. Nein, 2 grosse Fußballthemen. Wir haben den Roger Federer, wir haben den NHL Draft und wir haben die Formel 1 bis gerade bei uns im Sport-Podcast.
Pro
und Contra.
Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, 2 Redaktoren, 2 Meinungen.
Offensiv. Offensiv ist wie machen wie im Platz.
Man muss auch lernen, damit klarzukommen, einen Schlag zu bekommen.
Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen.
Heute mit
Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben, jetzt kommen wir zuerst noch die Scheissponys.
Lassen wir los, Roger Federer, 10. Sieg in Halle, wahnsinnig, auf Sand, 38 und jetzt kommt Wimbledon. Holt er den 9. Titel dort, Michi, oder wie siehst du das?
Ach, ich würde nicht gerne reinreden, Dino, aber auf Sand ist es nicht gewesen, oder? Es war auf Rasen in Halle, oder?
Auf Rasen, ja.
Auf Rasen.
Habe ich gesagt, auf Sand. Ja, nein, Sand ist, glaube ich, nicht seine Lieblingsoberfläche.
Ja, und darum, weil es nicht Sand ist, glaube ich, dass er in Wimbledon ein heißer Titelanwärter ist, ja?
8-mal hat er schon gewonnen. Der 9. Titel. Aber eben 38 und Gegner sind dort, also niemand, der nicht in Form wäre. Djokovic, Nadal.
Meiner Meinung nach hat er Glück, dass er auf den Ole erst im Finale treffen kann, auf den Djokovic. Für mich der stärkste Gegner von Roger Federer. Ich bin der Meinung, dass der Roger noch so lange antritt, wie er Chancen hat. Und irgendwann wird er uns mal das Zeichen geben, dass er keine Chancen mehr hat und nur noch zum Spass spielt. Und ab dann kann man sagen, dass er chancenlos ist. Und solange er das Gefühl hat, er hätte Chancen zum Gewinnen, hat er Chancen zum Gewinnen.
Er managt seine Karriere natürlich auch anders als die, die jetzt noch Grand Slam-Titel anhäufen, um ihn eventuell dann mal einholen. Also Djokovic, Nadal liebäugelt ja auch noch mit dem Rekord, darum muss der Nadal auch mal auf einer anderen Oberfläche noch gewinnen als auf Sand. Der ist wirklich dann der, der auf Sand gewinnt, Nadal. Darum wird es so einfach auch nicht. Nadal hat ja den Federer auch schon geschlagen in Wimbledon. Also so unbedingt nur Sandspezialist ist der Nadal nicht. Aber die Frage ist, kommt er überhaupt bis im Finale, wo dann der Djokovic warten könnte? Also man hat gesehen in den vergangenen Jahren, dass es eben auch mal anders rausgekommen kann, plötzlich ein Nobody kommt oder ein weniger bekannter Spieler, wo er dann so fordert, dass es dann eben vielleicht nicht langt, vor allem wenn es über 5 Sätze gehen sollte.
Also ich glaube, das Wimbledon, das Jahr wird nochmal ein Fall sein vom grossen Trio. Das ist auf der einen Seite der Djokovic, falls er verletzungsfrei bleibt, steht er im Finale. Und auf der anderen Seite ist es entweder der Nadal oder der Federer, ja.
Ja. Schauen wir mal, wie es rauskommt. Ich traue dem Braten nicht ganz, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es zwar faszinierend, jedes Mal ihm zuzuschauen. Es ist wunderbar, auch die samtige Art, die er hat. Fein, nicht sehr kraftvoll, nicht im Vergleich zum Nadal zum Beispiel, der nur powert. Immer schön anzuschauen, aber ob es dann wirklich langt, wage ich zu bezweifeln. Gehen wir einen Schritt weiter. NHL Draft. Letztes Wochenende, hoffnungsvoll, hat die Schweiz auf Vancouver geschaut. Man hat 6 Kandidaten gehabt, die gelistet sind von diesen Talentsperren. Schlussendlich hat es nur für einen gelangt, Valentin Nussbaumer. 7. Runde, Nummer 207. Was hast du das Gefühl? Ist das einfach nur eine Frage von einem Jahrgang, der schwächer war? Oder haben wir ein strukturelles Problem, also ein grundsätzliches Problem?
Also meiner Meinung nach muss es der Jahrgang sein. Also wir haben die letzten 2-3 Jahre haben wir ja gute Drafts gemacht. Wir haben den Vorzeige-Hockeyaner, den Ishier. Habe ich es richtig gesagt das mal?
Oder wie sagt man? Ich sage auch Ishier. Richtig muss man glaube ich sagen Hischier, weil er ein Oberwalliser ist.
Okay, Hischier, das tut mir leid. Und ich glaube, da haben wir jetzt einfach einen schlechteren Jahrgang. Das könnte nächstes Jahr wieder ganz anders aussehen.
Ja, ich sage auch, wenn wir so ein Subtalent haben wie der Ishier oder Hischier, dann ist es klar, dass wir vorne dabei. Wenn wir die nicht haben, die Supertalente, dann wird es schwierig, weil unsere Liga einfach nicht genug gut unter Beobachtung steht. Das kommen schon Scouts zu uns. Die schauen dann spezifisch einzelne Spieler an, aber sie haben keinen Gesamtüberblick, was wirklich läuft in der Liga. Und das liegt auch daran, dass wir kein Transferabkommen haben mit der NHL. Die interessieren sich gar nicht gross für uns, weil sie wissen, die Transfer von fertigen Spielern, die werden unglaublich kompliziert, weil die nicht einfach aus Verträgen rausgehen. Also warten sie nachher, bis die Spieler irgendwelche Klauseln haben oder die Verträge auslaufen. Dann verschwinden die Spieler, wie jetzt der Gaëtan Haas bei Bern zum Beispiel. Und der Schweizer Club steht nicht nur mit leeren Händen da, er kriegt auch keine Entschädigung. Also das lässt sich korrigieren, indem man mit der NHL ein Transferabkommen macht und nachher Geld kassiert für die Spieler. Hat man wenigstens etwas. Natürlich wandern dann noch mehr Spieler ab, weil es einfacher wird. Aber Man hat den Effekt, dass dann auch mehr Scouts zu uns kommen. Die Liga wird populär und man hat dann auch wieder die Chance, aus der National League direkt nach Kanada zu gehen. Das wäre eine Möglichkeit.
Aber. Ja, Dino, ich bin da ein Laien, aber du kannst mir sicher erklären, warum man dann das nicht macht, wenn das so eine einfache Sache wäre und so gut.
Ja, ich vermute aber, dass Clubs das gar nicht wollen. Weil für sie ist es natürlich bitter zwar, wenn sie einen verlieren jetzt, aber es hält sich in Grenzen. Wir haben in den letzten Jahren den Brunner hat man mal verloren, zeitweise der Diaz ist so aus der Liga verschwunden. Zum Teil der Dejan Kukan, der Verteidiger, der jetzt bei Columbus spielt, der ist aber schon frühzeitig auf Schweden. Und jetzt eben der Gaetan Haas beim SCB.
Macht das nicht Sinn, dass die gehen und dann kommen sie stärker zurück oder zumindest um eine Erfahrung greifen und können dann unseren Spitzenteams da in der Schweiz helfen?
Ja, das ist vielleicht eine langfristige Perspektive, aber kurzfristig, und so denken die meisten Clubs, wenn sie natürlich etwas in der Hand haben. Und sonst sind sie daran interessiert, dass für die Spieler so schwierig wie möglich ist, um in die NHL zu kommen, wenn sie nicht draftet sind in einem jungen Alter. Also verhindern sie das mit Verträgen, die möglichst langfristig sind, versuchen die Ausstiegsklausel zu verhindern. Und das heisst, dass irgend so ein Spieler, jetzt wie zum Beispiel der Gregory Hoffmann, den man auch immer als NHL-Kandidat handelt, der jetzt beim EVZ landet, gar nicht auf die Idee kommen, sich so Klauseln reinzuschreiben lassen. Dann offeriert man ein bisschen mehr Geld und sagt, komm, bleib da, kriegst 4 Jahre so und so viel Geld und die Verlockung ist weg. Und das ist eigentlich falsch. Im Sinne der Leistungskultur müsste ja jedes Ziel haben, die beste Liga der Welt zu kommen.
In dem Fall ist es bequem, bei uns Hockey zu profitieren.
Würde ich sagen, ja. Es gibt sicher Schlimmeres. Man muss nicht einmal in KHL zum sehr viel Geld verdienen. Apropos Profis, GC in der Schlagzeile gewesen in der letzten Zeit. Jetzt wieder etwas Positives. Meiner Meinung nach Vero Salatić zurück bei dem Club. Das gibt doch ein bisschen Hoffnung. Das ist eine Figur, die man kennt. Jemand, der steht für GC. Der sagt, er will sofort wieder rauf. Ist das eine gute Idee?
Dass er sofort wieder rauf will, ist eine gute Idee. Ja, ich weiss nicht, wie gut die Idee ist, dass der Vero Salatić zu GC zurückkommt. Irgendwie.
Gut, scheinbar bei jedem, der zu GC kommt, jetzt ein bisschen das Problem zu sein, oder? Also die Unruhe im Hintergrund ist schon noch da.
Ja, es ist ja nicht die Aufbruchstimmung, wenn ein Vero Salatić zurückholt. Jemand, der sich vor Jahren eigentlich in die Mannschaft zurückgeklagt hat, den Club verloren hat, im Riesenzoff. Klar ist das nicht der Uli Forte als Trainer gewesen, mit dem hat er gut zusammengeschafft. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Vero Salatić jetzt für die neuen Dinge, für den Aufbruch bei GC soll stehen. Das dunkelt mir jetzt ein bisschen schwer. Ja.
Du kennst die Szene viel besser als ich. Zugegeben. Aber mein Eindruck aus der Distanz ist, dass dort eigentlich überhaupt nichts mehr funktioniert im Moment. Und so eine Figur, die doch noch einen Namen hat, auch wenn da einzelne Sachen passiert sind, ich meine, den Forte hat man auch zurückgeholt. Und der ist auch irgendwie im Unfrieden gegangen oder es hat ein bisschen gerumort, zumindest bis im Abgang, dass man diese Sachen auf der Seite lässt. Ich sage genau, wieder rauf, sofort, ist eine gute Idee, wenn alles stimmt. Ich meine, du kannst das vergleichen, der FCZ zum Beispiel ist aber nicht in der gleichen Situation wie GC. Dort ist es im Hintergrund, ist zwar nicht alles gut gewesen, aber man hat sofort die richtigen Schritte eingeleitet und hat dann aber mit Ruhe und mit Konsequenz der Wiederaufstieg angestrebt.
Ja, Zürich war eine relativ logische Sache. Ancilla und Elian Canepa haben extrem viel Hass und Wut müssen einstecken, wie jetzt GC auch. Die sind bei den Fans unten durch gewesen. Dort ist kurzzeitig mal die Frage auftaucht, ob sich der Battle anrührt, oder? Weil die pumpen da so viel Geld rein. Sie haben dann gefunden, nein, wir wollen sicher nicht so gehen. Und der FCZ ist unser Kind. Wir wollen die wieder aufführen. Und haben dann eigentlich noch mehr Geld fast in die Hand genommen in der Challenge League. Und das macht GC nicht, oder? GC hat das Budget runtergefahren. Um etwa 8 Millionen, glaube ich, wenn es mir recht ist. Aber haben immer noch mit über 13 Millionen natürlich ein riesengroßes Budget für die Challenge League. Für
die Challenge League, ja. Also wäre das rein vom Geld her gesehen, müsste es eigentlich möglich sein.
Also oder? Mit dem Budget müsste es eigentlich möglich sein, dass du darfst sagen, wir wollen sofort aufsteigen.
Ja. Als mahnendes Beispiel muss ich da sagen, bei uns aus dem Hockey, EHC Kloten, ist auch alles drunter und drüber gegangen, noch nie Ruhe gehabt im Hintergrund nach dem Abstieg. Und dann hat man einfach mit einer frisch zusammengewürfelten Mannschaft ohne grosse Strukturen gesagt, wir wollen sofort wieder rauf. Und es ist böse in die Höhe gegangen. Also man muss schon zuerst Strukturen schaffen und dann aufsteigen. Sonst ist auch die Basis nicht da, um sich nachher halten zu können. Das muss ja auch die Strategie sein. Man kann ja nicht nur aufsteigen und dann fragen, ja, was machen wir jetzt?
Ja, also ich glaube, wir finden gemeinsam einander, wenn du sagst, Salatić ist ein guter Transfer, ist ein guter Transfer auf dem Platz. Und wenn man das Zeug kann ausblenden, wo war, dann ist es sicher so, dass er ein wichtiges Puzzleteil kann sein, zum GC wieder raufzuführen. Ich finde, man muss jetzt einfach ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viele Ex-Spieler zurückholt. Das kann ja auch nicht die Lösung sein, oder, für einen Neuanfang.
Nein, das kann nicht die Lösung sein, aber es ist ja ein Reflex im Sport, den man viel kann beobachten kann. Wenn die Ratlosigkeit dumm ist, greift man auf das zurück, was früher mal gut war, ungeachtet dessen, ob es nachher auch mal noch schlechter geworden ist oder ob es ein bisschen Unruhe gegeben hat. Das gehört halt auch dazu beim Sport. Ich glaube, da muss man irgendwann einfach mal alte Zöpfe abschneiden und sagen, jetzt fangen wir neu an, der und der passt zu uns und dann konsequent durchziehen. Kann GC das?
Ja, das fordert ja die Fans schon die ganze Zeit, dass alte Zöpfe abschneiden. Oder? Sie fordern, dass der Stefan Andlecker rausgeht. Da müsste zuerst mal ein neuer hinstehen, der dann das macht. Das ist ein bisschen schwierig. Also die Zöpfe, die sind alle noch so ineinander verwurschtelt.
Mm.
Ja,
das,
ich bin gespannt, nein, ich bin gespannt,
das tut nicht gut. Aber nur mit dem Geld allein steigst du nicht sofort wieder auf. Da müssen Strukturen stimmen. Man muss einen Fahrplan haben. Und nicht nur auf dem Platz, natürlich, das gehört ja dazu. Aber ich meine, wenn du im Hintergrund keine Ruhe hast, wenn die Strukturen nicht stimmen und sich die Leute nicht einig sind, wie man soll verfahren, dann klappt das nicht. Ja. Das ist eine Illusion, weil die Challenge League bietet, wie sie schon heisst, Challenge, das ist eine Herausforderung. Also die Clubs, die dort spielen, die bereiten sich auf die Saisons vor. Die gehen nicht einfach an den Start und sagen, jetzt schauen wir mal, was passiert. Und wenn du dort als Absteiger reinkommst, bist du eh schon ein gefundenes Fressen. Geht sie noch viel mehr mit dem grossen Namen? Also musst du zuerst mal gegen die Teams wehren. Und wenn dann nicht gut organisiert bist, und da rede ich jetzt nicht davon, wie auf dem Platz organisiert bist, sondern hinter der Kulisse, wenn keine Stabilität herrscht, keine Stringenz, dann bist du auf verlorenen Posten.
Da bin ich absolut bei dir. Und so wie es jetzt bis jetzt aussieht, Stand jetzt, habe ich das Gefühl, das herrscht noch gar nichts dort oben. Einigkeit, also die müssen noch viel arbeiten.
Gut. Viel arbeiten sollte auch die Formel 1. Wird immer lauter die Kritik an dieser Rennserie, die mir eigentlich sehr gut gefällt. Aber in der letzten Zeit muss ich sagen, so sollte es eigentlich nicht weitergehen. Vollgas ins Verderben ist das Motto. Das letzte Rennen, das man gesehen hat, Lewis Hamilton Start, Zielsieg, konkurrenzlos praktisch. Mercedes dominiert von A bis Z und eine Lösung ist nicht in Sicht. Alle wissen zwar, dass das Problem da sind, aber sie machen nichts.
Ja, der Mercedes, die fahren vorne weg. Der Hamilton ist meiner Meinung nach der beste Fahrer im Feld. Ich finde es schon länger langweilig. Also ich schalte auch nicht mehr ein, wenn es Formel 1 ist. Tut mir leid für alle, die zuhören und grosse Fans sind. Ich würde auch gerne mal die Einschaltquoten eigentlich wissen, die SRF hat mit diesen Rennen. Dort werden ja auch mal ein bisschen Stimmen laut seit dem Rückzug vom Sauber, zumindest vom Namen, dass wir wenig Schweizer Bezug haben in dieser Rennserie. Oder?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die man sich stellen muss, finde ich auch. Die Faszination ist immer noch da, nur eben die Regelhüter versuchen mit aller Macht, die Faszination zu brechen. Also man sieht, man will gar nicht mehr irgendwie anecken. Also es darf überhaupt nichts mehr passieren, nur schon Manöver, wenn einer wieder auf die Strecke zurückkommt, wo es halt gibt, dass dann sofort Strafen ausgesprochen werden. Ich finde es zwar konsequent, wenn man es dann macht. Das Problem sind die Regeln an und für sich und die Regeln eben auch im Punkto Aerodynamik zum Beispiel. Also da werden Autos gebaut, die kaum überholt, die können praktisch nicht mehr überholt werden, weil es so viel Dirty Air, also dreckige Luft produzieren mit den Flügeln, die es an den Auto gibt, das praktisch nicht mehr zu überholen sind. Und dann gibt es so Kunstgriffe wie DRS, also künstliche Mittel, die hergestellt werden, also Heckflügel, die man offen stellen kann, um dann auf der Geraden schneller zu fahren. Das hat mit Rennsport meiner Sicht auch nicht mehr viel zu tun. Also die Serie muss aufpassen, dass sie sich nicht plötzlich total ins Abseits fährt. So wie es jetzt gerade aussieht, Spannung in der Weltmeisterschaft herrscht eigentlich nicht. Wenn irgendetwas passiert, wo die Leute noch Freude haben und darüber diskutieren, dann gibt es sofort Strafen. Irgendwann ist er fertig, dann ziehen sie den Stecker und die Formel E, der Elektrokram, wo meiner Meinung nach auch nicht sehr viel stimmt, übernimmt dann das Kommando. Und das würde ich schon abfinden, weil mit Rennsport an und für sich hat das nichts mehr zu tun. Das muss laut sein, das muss gefährlich sein, das muss irgendwo auch verwegen sein.
Ja, meiner Meinung nach müssen auch die Fahrer laut sein, verwegen und teilweise ein bisschen gestört. Und da kann die Formel 1 wahrscheinlich froh sein, dass sie noch einen Lewis Hamilton dabei haben, oder? Wo noch für mich so ein Typ repräsentiert, wie es die früheren Formel 1-Fahrer waren, wo du einfach ein bisschen Skandalnudeln, ein bisschen einer, der ein bisschen sagt, was er denkt, gerade raus. Und ich glaube, das tut der Formel 1 jetzt noch gut. Stell dir mal vor, wenn der mal weg ist, also wenn du nur noch die Typen hast, die Fußball steuern ja auch ein bisschen in die Richtung, dass man nicht mehr sagen darf, was man denkt.
Ja, beim Fußball hast du ab und zu noch einen, der mal irgendwie auf Social Media einen rauslässt oder dann heiraten wieder mal ein paar, sage ich, die sich dann zur Schau stellen. Das gehört ja auch zum Geschäft, finde ich. In der Formel 1 hast du auch jeder, der vor das Mikrofon tritt, sagt dann wir, oder? Das wir hat sich irgendwo eingebürgert. Aber den Einzelsportler, dass alle im Team dann mitgemacht haben, obwohl jeder sieht, dass der Fehler hat der Pilot allein gemacht und irgendwo reinfährt. Und das ist schon ein bisschen das Problem, wo sich aber mit der ganzen Sport allgemein muss damit beschäftigen, dass die Individualisten, die werden eigentlich gekillt, oder? Also denen sagen, man macht das bloß nicht. Ja, kein Ärger und keine Öffentlichkeit.
Ja, nicht anecken, oder?
Ja. Ja,
kein Ding.
Falsch.
Ja, schade. Und Formel 1 hat so lange wahrscheinlich von diesen Typen auch gelebt, oder?
Das sollten ja Typen sein, wo der Autofahrer oder der Motorsportfan sagt, ja, das ist etwas, was ich auch machen würde, wenn ich könnte. Und da gehört auch dazu, dass man sich dann ein bisschen Freiheiten rausnimmt, das Leben geniesst. Da siehst du mal einen, früher hast du James Hunt gehabt, wo irgendwie Sex is the Breakfast of Champions auf dem Overall gehabt hat, die ganze Zeit einen Kipper im Maul gehabt. Und so, wenn das heute einer machen würde, dann würden sie wahrscheinlich auch nicht lassen.
Genau. Gibt es überhaupt noch jemanden, der rauchen dort in der Formel 1?
Sicher nicht vor der Kamera, glaube ich. Das wäre sofort, es gäbe einen riesen Aufschrei sofort. Mit den Amerikanern als Besitzer von der Formel 1 hat man sich, glaube ich, keinen Gefallen getan. Der Bernie Ecclestone war doch noch eine Figur, die man gerne gesehen hat, auch wenn er ab und zu abstruse Ideen hatte. Aber seither ist der Pfupf mehr oder weniger ganz los dort. Gehen wir zurück zum Fußball. St. Gallen. Sportchef Sutter hat auf eine seltsame Art und Weise für Schlagzeilen gesorgt. Als Kommunikationsdebakel, muss man sagen.
Ja, also für mich ist so, also Krisenkommunikation gilt ja eigentlich so als die Königsdisziplin in der Kommunikation. Oder? Und da sollte man eigentlich eine Krise wegreden, wenn sie da ist. Das ist so das Ziel von dieser Sache.
Mhm. Ist jetzt aber da nicht passiert.
Ja, der Sutter hat auch Krisenkommunikation gemacht. Er hat eine Krise angeredet, die nicht da war. Und das ist schon etwas, was ich noch nie in dieser Form so gehört habe. Also er hat da ja an der PK ungefragt über eine Spielerauskunft gegeben, die eigentlich Ende letzter Saison verabschiedet worden ist. Er hat gesagt, der Witwer hätte sich können melden, hätte abgemacht, dass er ihm anläutet aus den Ferien und er hätte das nicht gemacht und darum können wir jetzt keinen neuen Vertrag über. Ist ein bisschen spässig für jemanden, der eigentlich verabschiedet worden ist und der Vertrag ausgelaufen ist.
Absolut, ja. Völlig ungefragt, irgendein Fass zu öffnen. Der Verteidiger Witwer ist Verteidiger, oder? Rechtsverteidiger, ich glaube.
Außenverteidiger,
genau, ja. Ja, wie du sagst, eigentlich der Fall schon klar war. Und dann, aber was bringt der Sutter dazu, so eine Aussage zu machen? Ist er einfach ein Freigeist, der ab und zu vergisst, was passiert ist? Oder vielleicht war er langweilig oder hat er irgendeine Inspiration gesucht dabei?
Freigeist, das ist er wahrscheinlich schon, ja. Und langweilig ist es ihm vielleicht auch ab und zu. Aber ich glaube, in dem Fall hat er irgendwie das Gefühl gehabt, hätte einen gewissen Druck auf sich. Also das ist überhaupt nicht abgesprochen gewesen mit St. Gallen, dass er die Personalie auf den Tisch bringt. Aber er hat natürlich gewusst, dass im Club Stimmen dagegen gegeben hat. Dass es Stimmen gegeben hat, die gerne hätten mit dem Witwer verlängert. Dass die Fans hinter dem Witwer gestanden sind. Oder jetzt machen wir aus einem, ich will ihn jetzt nicht beleidigen, aber aus einem durchschnittlichen Außenverteidiger machen wir jetzt da einen Star fast von dieser Diskussion. Aber er hat dann gemerkt, dass er vielleicht noch mal muss etwas sagen muss, dass er in der Bringschuld ist, warum jetzt der nicht da ist.
Ja, aber dann wartest du doch darauf, dass du gefragt wirst. Das bringst du nicht von dir aus. Ja, die Problematik, die hätte man eigentlich müssen bewusst sein.
Das wäre viel gescheiter gewesen, wenn er darauf gewartet hätte.
Wäre gescheiter gewesen. Mutter beim Sutterli vielleicht ein bisschen viel zu, wenn es gescheiter gewesen wäre.
Das weiss ich nicht. Da wird er besser vielleicht einmal, aber das ist sowieso ein Thema. Wir haben, seit jeder Club hat irgendeinen Kommunikationsverantwortlichen. Früher waren das noch mächtige Personen im Club, wenn ich da an FCB denke oder an GC. Mittlerweile habe ich das Gefühl, die Jobs werden darin verteilt. Teilweise ist es fast ein bisschen ein Azubis. Also ich rede jetzt da nicht speziell von St. Gallen, aber es ist nicht mehr die Macht von der Kommunikation. Das Verantwortliche ist nicht mehr da. Das sind nicht mehr beratende Leute und da wird viel entscheidet selber. Das dürfen sie ja. Aber viel kommunizieren noch selber.
Mhm. Ist auch für uns eigentlich gut als Verlag, oder? Medienprodukt ist da doch irgendwo also wieder mal ein Bonbon, ne? Wie jetzt beim Sutter, oder? Wenn ein Medienverantwortlicher dort gewesen wäre, dann hätte wahrscheinlich die Hand auf das Mikrofon gelegt und gesagt, vergessen das wieder.
Ein Medienverantwortlicher hätte wahrscheinlich vorher schon eingeschritten, wenn er es gewusst hätte, dass er das nicht sagen hätte. Ja, dann hätte er gesagt, das musst du jetzt sicher nicht sagen. Und das ist nicht passiert. Und von dem her, eben, ja, wie gesagt, für uns Journalisten ist natürlich das ein Goldigsfressen, ja.
Gut, den Fall tun wir weiter beobachten. Gibt vielleicht noch Schmankel daraus? Schauen wir mal, jetzt gehen wir zum Endspurt.
Endspurt.
Erster Punkt, begeistert über die Frauen-WM, aber das ist etwas anderes. Wer schlägt die USA? Für mich bis jetzt absolut perfekte Leistung von den Amerikanerinnen.
Ja, sie sind extrem gut. Ich weiss nicht, Gastgeberinnen vielleicht, keine Ahnung, das könnte noch sein.
Ich setze meine Hoffnungen auf die Holländerinnen, muss ich sagen. Bei der letzten EM, glaube ich, HM im Europameister geworden. Begeistert gewesen, wie sich die gesteigert haben. Mein Tipp darum, Holland.
Ist dir eigentlich auch langweilig, wie mal ein Sutter? Also, dass du als ehemaliger Hockeyaner und doch Verfechter vom Mannensport, meiner Meinung nach, dass du Frauen-WM schaust, das finde ich jetzt noch...
Der erste in einem Punkt, nicht mehr in einem anderen nicht. Langweilig, ich habe Ferien, ab und zu ein bisschen jetzt. Und dann schaue ich einfach, was so kommt. Und ich unterscheide nicht zwischen Männer- und Frauensport, sondern einfach zwischen Sachen, die mich interessieren und anderen, die mich nicht interessieren. Und die schaue ich dann weniger. Und die WM, muss ich jetzt sagen, interessiert mich sehr. Ich habe nicht jeden Match geschaut, aber habe mir einzelne ausgesucht. Und bin eigentlich recht begeistert davon.
Ja, die Spiele sind cool, die Übertragungen sind gut, finde ich.
Ja.
Auch das Tempo, das Niveau finde ich auch find ich toll. Also ich schaue auch gerne. Ja.
Kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Machen wir weiter. Nächster Punkt. Nadal meckert über die Wimbledon-Setzliste. Da hat sich All England Lawn and Tennis Club etwas rausgenommen, nämlich eine Freiheit. Normalerweise haben die Major-Turniere ja, orientieren sie sich an der Weltrangliste, wenn sie ihre Setzlisten stellen. Wimbledon macht das nicht. Die sagen, wir machen, was wir wollen. Und dem Nadal passt jetzt das nicht, weil er nicht in seiner Tableau-Hälfte als Nummer 1 gesetzt worden ist, sondern die Position hat Roger Federer gekriegt. Und das passt dem Nadal nicht. Was sagst du dazu?
Ich finde eigentlich cool, wenn sich Wimbledon das rausnimmt und ein bisschen sagt, wir setzen so, wie wir wollen. Ich meine, wenn das kein Reglement gibt, dass man so muss setzen muss, wie die Ranglisten ist, dann kann man doch da noch selber ein bisschen Spannung aufbeschwören. Finde ich eigentlich cool. Wimbledon hat das Recht dazu, finde ich. Das ist das grösste Turnier. Mhm. Und dass der Nadal meckert, finde ich eben auch noch cool. Also der Nadal,
ja, das genau, ich,
ja. Ja, der darf auch meckern, der Nadal. Der hat schon genug gewonnen.
Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Da einerseits denke ich, ja, Wimbledon kann man, die können machen, was will mit dem Namen. Und so wahnsinnig entscheidend ist das auch nicht. Man muss ja gleich jeder schlagen. Und das Ziel von denen, wie wir ja schon darüber geredet haben heute, von diesen grossen Spielern, ist eh das Turnier zu gewinnen. Also musst du damit rechnen, dass einer von den anderen zwei grossen schlagen muss. Auf dem Weg kommen wir noch schnell zurück zur Frauen-WM. Das Spiel, wie wir schon angesprochen haben, Qualität sehr gut. Was nicht sehr gut war, sind die Begleitumstände. Vor allem notabene der Videoschiedsrichter, der es doch zum Teil komisch entschieden hat. Vor allem Penaltis. Fuß auf der Linie, Goal zurück, noch Penalty wiederholt und so weiter. Muss man mit dem einfach leben, wenn man mit dem Videoschiedsrichter schafft?
Ich habe langsam das Gefühl, man muss mit dem leben. Ja. Also es gehört jetzt zum Fußball, außer man wählt es ab. Fragwürdig. Ich glaube, die Entscheidungen sind alle richtig gewesen, wo am Schluss entschieden hat. Für das hat man ja auch dort Referees, die drin hocken und das zehnmal anschauen. Und dass es hart ist und teilweise an der Grenze, sage ich mal, mit Offside-Entscheidungen, wo man kann sagen kann, komm, wir lassen das weiterlaufen. Ja, aber mich stört ein bisschen, dass es so lang geht immer.
Ja, das sind eben die Begleitumstände. Was hat sich irgendetwas verändert denn jetzt? Früher hat man einfach nachher über die Schiedsrichter geflucht, jetzt wird über den VAR geflucht. Ich glaube, abstellen kann man das nicht. Und ich habe das Gefühl, es war irgendwie das Ziel gewesen, dass man die Diskussionen kann im Ansatz erledigen. Und das wird sicher nicht der Fall sein, weil es fühlt sich immer jemand benachteiligt. Beobachten wir die Frau WM, wie es weitergeht, ob es dann in den ganz wichtigen Spielen auch wieder derige Entscheidungen gibt, weil dem muss man dann sicher, ganz sicher über die Bücher.
Ja, aber dass man beim Sport flucht, dass eine Mannschaft flucht, die verliert und der Schuldig sucht,
das gehört dazu.
Und dass man über den Schiedsrichter geflucht hat, wäre noch eine Fehlentscheidung, das ist naheliegend. Jetzt über den VAR fluchen, das kann man schon, aber man kann nur wegen dem Spielunterbruch und dass es nicht so flüssig läuft. Aber grundsätzlich, wenn natürlich die entschieden haben, wie das Videobild ist, dann jetzt ist es schon, der Fußball ist gerechter geworden. Man kann einfach über die Umstände fluchen, aber nicht mehr über grosse Fehlentscheidungen.
Ja, und es fluchen ja immer die, die logischerweise benachteiligt werden in ihrer Optik, oder? Auch wenn sie nicht wirklich benachteiligt werden, sondern sie sind dann vielleicht verwünscht worden bei einem Hands, wo man sonst nicht gesehen hat.
Also, dass die Engländer dazumal gegen Argentinien nach dem Maradona-Goal mit der Hand, dass die geflucht haben, das ist auch logisch. Aber so ein Goal wird es nie mehr geben, oder?
Logisch, ja. Wird es nicht mehr geben. Das würde man heutzutage sehen, glaube ich. Sicher auflösen nachher das Rätsel und die Sportgeschichte wäre um ein reichhaltiges Kapitel ärmer, oder? Wenn man jetzt das Hands-Goal, wenn das nicht gegolten hätte damals. Das wäre auch langweilig gewesen eigentlich. Das ist ja eines der berühmtesten Goals, die es überhaupt jemals gegeben hat.
Und eine der schönsten Geschichten im Fußball.
Absolut. Jetzt haben wir irgendwie den Weg verlassen vom Endspurt-Gedanken. Machen wir schnell fertig. Schwingen noch schnell. Orlik, Reichmut, Vicky. Immer noch zoberst in der Schwingerrangliste im Jahr vom Eidgenössischen. Kann irgendjemand die drei daran hindern, dass sie den Titel holen? Ich sage, da ist noch der Sammy Giger rum, der jetzt lange Zeit verletzt ist, Schulterverletzung. Wenn der irgendwie den Rang noch findet, wäre der noch einer, der könnte den Triumph von denen verhindern.
Stucki für mich der grosse Liebling in der Schwingszene. Auch vom Typ und vom Charakter und von der Figur her. Fände ich mega cool, wenn er König werden würde.
Ja. Das ist doch ein Schlusswort. Wir bedanken uns fürs Zuhören, hören uns nächste Woche und abonnieren uns auf Spotify, was auch immer. Dankeschön, bis nächstes Mal. Ciao, ciao.
Ciao zusammen.